Hey, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist David Kunz. Ich bin mit meiner wundervollen Frau Ines hier, die zufälligerweise die Cousine von Larissa und Eduard ist. Wir sind Pastoren in Ausbildung in Düsseldorf im christlichen Zentrum und es ist eine Riesenehre für uns heute und auch gestern Abend schon hier gewesen sein zu dürfen. Es war ein richtig guter Abend gestern und ich habe gestern Abend diese Frage gestellt an jeden Einzelnen, der hier war: Wer darf dich labeln? Wer darf dich mit seinen Worten treffen? Und vielleicht kennt ihr das, wenn man auf einer Freizeit ist oder auf einer Konferenz, da habe ich auch gestern ganz, ganz viele Gespräche drüber gehört, dann ist die Frage nicht, ob die Konferenz gut war, sondern die Frage ist, wie wird die Woche danach zu Hause? Ich glaube, da kann jeder, auch die älteren Geschwister können da zustimmen. Die Frage ist nicht, wie war die Freizeit, sondern wie ist dann Montag, wenn die Mutter auf einmal sagt, räum dein Zimmer auf. Oder der Papa sagt, du hilfst mir jetzt beim Haus aufräumen oder Auto flicken oder was auch immer. Dann ist die Frage, was bleibt davon noch übrig, so was in deinem Leben ist. Ich glaube, die Frage, die ich heute Morgen stellen will, ist folgende. Was treibt dich an? Was treibt dich an, auch wenn du im Alltag bist, wenn du wieder bist? Was gibt dir die Kraft, deinen Glauben weiterzuleben? Ich habe gestern Abend noch länger mit ein paar jungen Leuten da gesessen und da war auch diese große Frage, ist, wie kann ich das Feuer, diese Leidenschaft, die Gott mir geschenkt hat, aufrechterhalten? Wie kann dieser Antrieb, diese Leidenschaft, die hier auf der Konferenz gekommen ist, länger bleiben? Und ich würde gerne mal sehen, wer hier von den älteren, wer ist weniger als ein Jahr mit Jesus unterwegs? Wer ist ganz frisch mit Jesus unterwegs? Guck mal, ihr dürft euch mal umschauen, großartig. Ich will die Frage mal umstellen, wer ist schon seit mehr als 50 Jahren mit Jesus unterwegs? Dürft gerne mal kurz die Hände heben. Dürfen die jungen Leute dürfen sich mal umschauen. Und wir wollen mal einen Applaus an euch geben. Hey, es ist großartig. Es ist großartig, Glaubensvorbilder zu haben an alle, die weniger als ein Jahr unterwegs sind. Ein kleiner Tipp am Rande. Rennt nach dem Gottesdienst direkt auf die Leute zu und sagt, verrat mir dein Geheimnis. Verrat mir dein Geheimnis. Ich glaube, die jungen Leute können noch viel von euch lernen, auch wer über 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Weil es ist natürlich die Frage ist nicht, okay, wie kann ich ein kurzes Feuer bekommen? Die Frage ist, wie kann dieses Feuer mein Leben lang am Brennen bleiben? Und deswegen ist meine Frage heute, was treibt dich an? Wir können wahrscheinlich alle zustimmen, ein Auto ist eine großartige Sache, oder? Wer liebt Autos? Wer liebt, dass man von hier nach, man ist ja hier mitten in der Pampa, dass man dann hier mit dem Auto auch mal nach Detmold fahren kann oder so, Blomberg fahren kann. Ein Auto ist was Großartiges. Du kommst schnell von A nach B. Wenn es regnet, wirst du nicht nass. Wenn es gewittert, bist du im Auto sicher. Es ist was Großartiges, ein Auto. Unter einer einzigen Voraussetzung. Im Auto ist Sprit. Wenn im Auto kein Sprit ist, dann sage ich dir eins, dann ist ein Auto ein furchtbares Ding. Überleg dir mal, du bist hier zwischen hier und Blomberg und du hast dein Auto dabei, dann ist dein Auto nicht nur hilfreich, es ist total hinderlich. Du musst dein Auto nicht nur anhalten, du musst dein Auto schieben, ein Auto kühlt schnell aus. Ein Auto ist was Wunderbares, solange Sprit drin ist. Ein Auto ist etwas Furchtbares, sobald kein Sprit mehr drin ist. Und weißt du, was ich glaube? Genau das Gleiche gilt für deinen Glauben. Ich glaube, dein Glaube kann etwas unfassbar Großartiges sein, sondern die Kraft Gottes drin ist. Hey, da höre ich was. Was habe ich gehört? Theologisch korrekt. Sehr gut. Dein Glaube kann was Großartiges sein. Aber weißt du was? Glaube und Religion können auch etwas furchtbar Schweres sein. Gottes Gebote halten, mich an seine Standards halten. Wenn die Kraft Gottes nicht da drin ist, dann habe ich nicht meine Lust am Herrn, dann habe ich meinen Frust am Herrn. Dann ist es nicht was Cooles, dann ist es was unfassbar Schweres. Die Frage, was treibt dich an, das wirst du noch merken. Das ist eine Frage, die wird dich dein Leben lang begleiten. Das ist die fast wichtigste Frage, die du dir stellen kannst. Als Jesus nach der Auferstehung noch einige Tage mit seinen Jüngern hatte, da hat er mit seinen Jüngern genau über diese Frage gesprochen. Weil Jesus wusste, an dieser Frage, wie die Jünger diese Frage beantworten, hängt, ob das Evangelium nur ein Strohfeuer oder ein Lauffeuer wird. Daran, wie die Jünger diese Frage beantworten, wird hängen, ob das Evangelium nur eine kleine Religionsgemeinschaft in Jerusalem sein wird oder eine weltweite Bewegung. Es wird daran hängen, ob es nur eine lokale Unruhe stiften wird in Jerusalem oder ob es die ganze Erde erschüttern wird. Was treibt dich als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu an? Aus welcher Kraft lebst du? Jesus spricht mit seinen Jüngern darüber und Jesus sagt in Lukas 24, Vers 49 folgendes. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Bleibt so lange hier in dieser Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Schaut mal, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Die Jünger Jesu, die waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Die haben Zeichen und Wunder gesehen. Die waren dabei, als Jesus Tote auferweckt hat. Die waren dabei, als Jesus Blinde sehen gemacht hat. Ganz ehrlich, hätten die gestern Abend am Lagerfeuer gesessen, da wäre jeder Einzelne da gewesen und ihr hättet Gänsehautmomente gehabt, weil die Jünger haben Wahnsinnssachen mit Jesus erlebt. Und zu diesen Jüngern, die 3 Jahre lang mit ihm unterwegs waren, diese Jünger, die alles erlebt haben, zu denen sagt Jesus, bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Er sagt, ihr seid noch nicht bereit, loszugehen. Ihr braucht noch etwas. Das sind dieselben Jünger, die dabei waren, als Lazarus aus dem Grab gekommen ist. Und zu ihnen sagt Jesus, ihr habt noch nicht alles, um Kirchen zu gründen. Geht noch nicht los, ihr braucht noch etwas, bevor ihr Dienste in euren Gemeinden anfangt. Und das möchte ich dir auch sagen. Bevor du diese Freizeit hier verlässt, bevor du wieder in deinen Alltag gehst, du brauchst etwas. Du brauchst die Kraft aus der Höhe. Jesus wusste, er will nicht, dass die Jünger im Gestern leben. Er will, dass sie heute Gott erleben. Er will nicht, dass die Jünger nur Geschichten erzählen. Er will, dass die Jünger Geschichte schreiben. Weißt du was? Dasselbe gilt für dich. Egal, wie alt du heute bist, wenn du 20 bist oder 80 bist, möchte ich dir eins sagen. Jesus will heute Morgen nicht, dass du von Geschichten von vor 20 Jahren erzählst. Das ist großartig. Er will genauso, dass du heute Geschichte schreibst. Er will genauso heute durch dich was tun und wirken. Dafür brauchst du die Kraft aus der Höhe. Und meine ganz simple Frage ist, bist du mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden? Bist du mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden? Ich glaube, dass Jesus es für dich im Sinn hat, heute Morgen. Wir werden am Ende dafür beten. Ich glaube, Gott will dich mit der Kraft aus der Höhe ausrüsten. Jetzt ist aber die Frage, was meint Jesus überhaupt mit dieser Kraft aus der Höhe? Was ist denn diese Kraft? Das ist so ein ominöser Begriff. Was stelle ich mir darunter vor? Wir springen mal in Apostelgeschichte 1 und dort wiederholt Jesus genau denselben Satz mit ein paar anderen Worten. Ich lese mal ab Vers 4, ihr habt hier Vers 5. Hier heißt es, einmal aß er mit ihnen zusammen, also mit den Jüngern. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Kraft aus der Höhe. Johannes, jetzt ist spannend, hat mit Wasser getauft. Ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist genau dieselbe Stelle in anderen Worten. Und Jesus macht hier eins klar. Die Kraft aus der Höhe ist die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist. Jetzt kommt die zweite Frage. Ja, was ist überhaupt die Taufe im Heiligen Geist? Ist natürlich großartig, dass man den einen Fremdbegriff mit dem anderen Fremdbegriff erklärt. Ich weiß gar nicht, was gemeint ist. Was ist die Taufe im Heiligen Geist? Ich glaube, es ist relativ leicht erklärbar. Der Begriff für Taufe, kennt ihr? Es gibt die Baptisten. Der Begriff für Taufe ist Baptizo. Taufen. Und im Griechischen hat das Wort Baptizo eine Sache bedeutet. Nämlich, dass etwas untergetaucht wurde, dass etwas mit Wasser gefüllt wurde. Ich zeige es euch mal. Wenn ein Schiff in der damaligen Zeit gesunken ist, dann wurde es baptizot. Ein Schiff ist geschwommen auf dem Wasser und wenn es getroffen wurde und die Kammern voller Wasser gelaufen sind, dann wurde es letztendlich baptizot. Das ist Taufe. Taufe heißt, alle Kammern des Schiffes laufen mit Wasser voll. jede einzelne Kammer, bis die letzte Luftblase rausgegangen ist, ist mit Wasser voll und das Schiff sinkt. Weißt du was? Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Alle Kammern deines Herzens, alle Kammern, alle Bereiche deines Lebens werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, bis jedes kleine bisschen, wo Jesus nicht mehr der Herr ist, rausgewichen ist und der Heilige Geist sein ganzes Leben erfüllt hat. Fülle für dein Leben. Taufe im Heiligen Geist heißt Fülle für dein Leben mit dem ganzen Heiligen Geist. Jetzt ist natürlich die Frage, und darüber rede ich viel mit Leuten, hat denn nicht jeder Christ den Heiligen Geist? Die Bibel sagt doch auch, du kannst ja nur gläubig sein, wenn du den Heiligen Geist hast. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Auf der einen Seite spricht er hier davon, dass wir die Fülle im Heiligen Geist brauchen. Auf der anderen Seite sagt doch die Bibel, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Ich möchte dir ganz kurz den Unterschied erklären. Das ist relativ simpel. Die Bibel sagt, jeder Christ, der zum Glauben kommt, ist wiedergeboren. Und er hat den Heiligen Geist. Zum Beispiel in Epheser 1, Vers 13 oder 2. Korinther 1, Vers 21. Da benutzt die Bibel aber zwei Begriffe. Den Begriff Siegel und den Begriff Unterpfand. Ich will es kurz erklären. Die Bibel sagt, wenn du dein Leben Jesus gibst und wiedergeboren wirst, ist es wie ein Siegel auf deinem Herzen, das der Heilige Geist in dir legt. Es ist quasi wie, als würde Gott seinen Siegelring auf dich drücken und damit die Garantie sagen, dass der Heilige Geist, der kommt von mir, du bist gerettet. Der Heilige Geist lebt in dir. Oder ein Unterpfand. Wenn du zum Konzert gehst oder ins Fußballstadion, hast du vielleicht schon mal deine Jacke an der Garderobe abgegeben. Hast du schon mal gemacht? Und dann kriegst du normalerweise so eine Nummer, 259 zum Beispiel. Und eine 259 ist in der Garderobe und eine 259 hast du in deiner Hand. Das ist ein Unterpfand, dass du der Besitzer der Jacke 259 bist. Und genau dasselbe tut der Heilige Geist bei jedem Gläubigen, wenn er zum Glauben kommt. Er wohnt in dir und er ist ein Unterpfand, eine Garantie für dein Leben im Himmel, für deine Wohnung im Himmel. Aber interessanterweise spricht Lukas nicht von den Wörtern Siegel, Unterpfand. Siegel, Unterpfand heißt zum Beispiel Arabon. Lukas spricht von zwei ganz anderen Begriffen, wenn er von der Taufe im Heiligen Geist spricht. Er spricht hier von Baptizo und Erfüllung, Taufe und Erfüllung. Er sagt quasi, nachdem du zum Glauben gekommen bist und der Heilige Geist ein Unterpfand, eine Garantie in deinem Leben ist, dass du gerettet bist, gibt es eine zweite Stufe, nämlich dass er nicht nur in dir wohnt, sondern alle Kammern deines Lebens erfüllt. Und deswegen spricht die Bibel davon, dass wir die Taufe im Heiligen Geist brauchen. Wenn du Gott gestern erlebt hast, wenn du zum Glauben gekommen bist, hey, dann ist es großartig. Ich glaube, der Heilige Geist ist in dir am Wirken. Ich will dir auch nicht absprechen, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dich nur einladen. Der Heilige Geist will alle Bereiche deines Lebens erfüllen. Er will dich im Heiligen Geist taufen. Und Jesus sagt zu den Jüngern, bleibt in Jerusalem, bis ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Nicht halb, nicht drei Viertel, erfüllt. Ganz erfüllt werdet. Und in der Apostelgeschichte 1 können wir dann lesen, dass die 12 Jünger das tatsächlich gemacht haben. Die 12 Jünger sind mit den Frauen hingegangen, später waren es sogar 120 Leute. Und was haben die gemacht? Die haben sich im oberen Raum eingeschlossen und die haben so lange Lobpreis und Anbetung gemacht, bis Folgendes passiert ist. In Apostelgeschichte 2 heißt es, als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Vielleicht ein bisschen abenteuerlich, was die Jünger hier erleben, aber hier wird genau das beschrieben, was Jesus versprochen hat. Die Jünger sind hier, und hier heißt es in Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich möchte dich auf drei Sachen aufmerksam machen. Erstens, hier steht erfüllt. Hier steht nicht, alle bekamen den Heiligen Geist als Unterpfand in ihr Herz. Hier steht, sie wurden erfüllt. Hier wird von der Geistestaufe gesprochen. Die Taufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das zweite ist, hier heißt es alle. Alle. nicht die besonders fromm, nicht die Jünger, die Apostel, alle. Das Versprechen der Geistestaufe ist ein Versprechen, das für jeden Gläubigen gilt. Das für jeden gilt, der sagt, Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Für jeden Einzelnen, ob da oben auf der Empore oder hier unten. Für jeden Einzelnen gilt die Verheißung, ihr sollt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Theologisch vielleicht, Amen, sehr gut. Und das Dritte, hier heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Hier steht nicht, dass alle mit irgendeiner magischen Kraft erfüllt wurden. Hier steht auch nicht, dass alle mit irgendwas Seltsamem erfüllt wurden. Wenn ich mit vielen Leuten so über den Heiligen Geist spreche, dann sind die meistens, die Pfingstler sind so, ja, die Charismatiker sind so, ja, und sobald du dann Richtung FEG, Baptisten kommst, sind die so, was ist denn dieser Heilige Geist? Ich möchte dir eins sagen, der Heilige Geist ist nichts Seltsames. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der auf dieser Erde ist. Das heißt, dieser Vers sagt, alle wurden mit Gott selbst erfüllt, bis die letzte Kammer ihres Lebens voll war. Der Geist Gottes selbst will dich erfüllen. Geistestaufe bedeutet Fülle für dein Leben. Gott will dich erfüllen mit sich selbst. Wisst ihr, das Interessante ist, dass das Ganze an Pfingsten passiert ist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Pfingsten im Neuen Testament wurde gefeiert am Tag des Wochenfestes. Das Wochenfest war der Tag, in dem die Israeliten an das Alte Testament gedachten, nämlich an eine bestimmte Begebenheit, nämlich als Mose auf dem Berg Sinai die 10 Gebote erhalten hat. Das heißt, das Wochenfest war der Tag, an dem Juden gefeiert haben, dass Gott das Gesetz gegeben hat. Und an demselben Tag, ein paar hundert Jahre später, kommt Pfingsten. Gott gibt nicht das Gesetz, sondern Gott gibt den Geist. Das Alte Testament heißt, Gott gibt dir die Gebote, die du einhalten musst. Das Neue Testament heißt, Gott gibt dir die Kraft, um die Gebote zu halten. Gott gibt dir die Kraft, um die Gebote zu halten. Was treibt dich an? Meine Frage ist, lebst du im Neuen Testament? Lebst du aus der Kraft des Heiligen Geistes? Weil ich will dir eins versprechen, wenn du hier von dieser Freizeit weggehst und du sagst dir, ich werde ab jetzt jeden Morgen früher aufstehen, ich werde ab jetzt jeden Tag Bibel lesen, ich gebe dir drei Wochen. Und nach 3 Wochen, wenn du es aus eigener Kraft tust, wirst du diesen Zwang innerlich haben und du wirst versagen und du wirst wieder denken, ach, bin ich ein schlechter Christ. Du wirst versagen, wenn du aus eigener Kraft deinen christlichen Glauben lebst. Du kannst so diszipliniert sein, wie du willst. Der Glaube war nie dafür gemacht, aus eigener Kraft gelebt zu werden. Das Neue Testament sagt, Gott gibt dir die Kraft, die Gebote zu halten. Pfingsten bedeutet, vom Geist getroffen. Und das ist der Titel meiner Predigt. Vom Geist getroffen. Ich wünsche mir, dass du vom Geist getroffen wirst. Heute Morgen. Ich möchte mal in einem Bild sprechen, was das heißt. Ich glaube, man kann vom Geist getroffen oder erfüllt sein mit dem Heiligen Geist sehr gut sagen, dass es bedeutet, dass du zu einem Segelboot-Christen wirst. Ein Segelboot-Christ. Ich sag mal so, wenn du überlegst, den Atlantik zu überqueren, dann kannst du verschiedene Fahrmittel verwenden. Sag mal, du willst nicht fliegen, ja, weil es ist auch umweltschädlich und so. Greta Thunberg hat dir in die Gedanken gesprochen. Du willst also den Atlantik über Wasser überqueren. Dann gibt es diejenigen, die sagen, hey, ich baue mir ein Floß. Du baust dir also ein Floß, du holst dir die Holzstämme zusammen, baust dir ein Floß. Ich nenne es die Floßchristen, die setzen sich dann auf ihren Floß dann so einen Mast und so eine kleine Flagge und dann geht's los an schön an der Atlantikküste und die treiben auf dem Floß, setzen sich drauf und schippern los. Weißt du, was mit dem Floß passieren wird? Die Leute, die drauf sitzen, keine Anstrengung, die müssen nichts tun, weil der Wind treibt das Floß ja an. Aber die schippern so ein bisschen auf dem Atlantik hin und her. Ich kann dir eins versprechen, die werden nicht in Amerika ankommen. Die werden so ein bisschen auf den Wellen reiten, die werden vielleicht Spaß haben, die werden sich nicht anstrengen. Weißt du was? Floßchristen sind die, meiner Meinung nach, die sagen, ha, ich will den Heiligen Geist wirken sehen, aber ich habe eigentlich kein Ziel im Leben. Hauptsache so ein bisschen genießen, was der Heilige Geist tut, ein bisschen Geistesgaben hier, je, da und jenes. Aber ich schipper, ich komme eigentlich nie an dem Ziel an, wo ich bin. Die zweite Art und Weise, wie du den Atlantik überqueren willst, ist, du holst dir, denkst dir, Alter, die Floßchristen, ich hole mir ein Motorboot. Ja. Schnappst dir ein Motorboot, gibst richtig Gas, du bist schnell, du hast ein stabiles Boot, du gibst Vollgas. Und weißt du, was das Großartige ist? Das Boot hat die ganze Kraft, die es zu der Reise braucht, in sich selbst. Du musst nichts tun, du brauchst keinen Wind, du bist nicht abhängig vom Wetter, du gibst einfach selber Vollgas. Ich möchte dir nur eins sagen, das Problem beim Boot ist, egal wie viel Sprit du auf dieses Boot packst, irgendwann läuft dieses Boot aus. Vielleicht kommst du noch in die USA, wenn du eine Weltumsegelung machen willst, Umreise brauchst, geht der Motor aus. Die Kraft des Bootes liegt in sich selbst und deswegen wird die Kraft vergehen. Und weißt du was, ich glaube, es gibt viele Christen, die genauso leben. Die sagen, hey, ich bin Motorboot. Ich gehe richtig schnell. Ich komme jetzt von der Konferenz heim und dann geht's rund. Bam, 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 bam. Jeden Dienst, jeden Sonntag. Ich werde so vielen Leuten wie möglich von Jesus erzählen. Auf halber Strecke wird dein Sprit leer sein. Du wirst nicht ein Langstreckensegler werden. Ich glaube, Jesus möchte dich ermutigen, kein Floßchrist zu sein, kein Motorbootchrist zu sein. Ich glaube, er möchte dich ermutigen, ein Segelbootchrist zu sein. Ein Segelboot kann klein oder groß sein. Du kannst theoretisch, und es ist so, mit dem Segelboot so weit segeln, wie es nur geht. Es gibt viele Menschen, die haben mit dem Segelboot schon die Welt umrundet. Du kannst die Welt theoretisch 100-mal umrunden, weil die Kraft, die das Segelboot antreibt, nicht in ihm selbst liegt, sondern in dem Wind, der vom Himmel kommt. Aber weißt du, was der Unterschied zum Floß ist? Ein Segelboot hat ein Ziel. Ein Segelboot macht Strecke. Ein Segelboot hat eine Richtung, in die es will. Und weißt du was, ich glaube, Segelbootchristen, die sind die, die sagen, ich weiß zu 100%, ich bin von der Kraft Gottes abhängig. Aber weißt du was, ich schipper nicht nur so ein bisschen rum und mache mir hier eine schöne Party, sondern die sagen, ich habe eine Mission, die ich zu erfüllen habe. Ich habe Menschen, die ich zu Jesus führen muss. Ich habe ein Ziel, eine Destination, wo ich hin will. Ich glaube, Jesus will, dass du ein Segelbootchrist wirst. Und ich möchte es nochmal sagen, ich glaube, du kannst auf beiden Seiten runterfallen. Ich habe das Gefühl, wenn wir nur sagen, oh, ich will einfach nur Geistesgaben haben, um selber mich gut zu fühlen, dann bist du ein Floßchrist. Das ist nie der Gedanke gewesen, den Jesus hat. Jesus will dich nicht erfüllen mit seinem Heiligen Geist, damit du dich gut fühlst. Die Bibel spricht so oft davon, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil du eine Mission hast, die du zu erfüllen hast. Weil diese Welt Jesus Christus braucht. Erfüllung nicht um dich selbst willen. Vom Geist getroffen heißt Antrieb für dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen. Ich glaube, heute Morgen vielleicht auch einige ältere Geschwister. Ihr seid so lange mit Jesus unterwegs. Ihr seid so lange auf dem richtigen Kurs. Und es ist großartig. Aber wenn ihr ehrlich seid, würde ich sagen, hey, eigentlich bin ich ausgelaugt. Eigentlich bin ich müde geworden. Diese Leidenschaft meinen Freunden von Jesus Christus zu erzählen, boah, ehrlich gesagt, die habe ich nicht mehr. Ich möchte dich so ermutigen, hey, selbst wenn du 30 Jahre Christ bist, du kannst auch 10 Jahre Christ sein und du hast diese Leidenschaft verloren, du bist ausgelaugt. Ich glaube, Gott möchte dir sagen, hey, komm, lass dich erfüllen, bekomm neuen Antrieb für dein Leben. Antrieb für dein Leben. Jetzt ist ja die ganz simple Frage, die noch zu stellen ist. Ja, wer braucht die Taufe im Heiligen Geist überhaupt? Ich habe ja gesagt, alle können sie bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer braucht sie denn? Und ich habe euch einfach mal ein paar biblische Beispiele mitgebracht von Leuten, die die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben. 4 Arten. Die erste Art, die Leute, die die Taufe im Heiligen Geist erleben, sind in Apostelgeschichte 19 gläubige Jünger Jesus. Hier heißt es in Apostelgeschichte 19, dass Paulus durch höhere gelegene Gegenden gezogen ist und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und sie sagen, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wenn du immer noch geglaubt hast, dass jeder bei der Bekehrung im Heiligen Geist erfüllt wird, dann hast du spätestens hier den Beweis. Hier sind gläubige Jünger Jesu und Paulus fragt sie, seid ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und sie sagen, wir haben nicht mehr gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Die sind gläubig. Wenn du gläubig bist, brauchst du die Taufe im Heiligen Geist. Und weißt du, später in der Geschichte betet Paulus für sie und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das zweite sind wassergetaufte Jünger. Das sind nicht nur Jünger, die sind gläubig. Hey, nein, das sind Jünger, die haben sich schon taufen lassen im Wasser. Die haben Sache klar gemacht. Die sind vollkommen Jesus hinterher. Apostelgeschichte 8, Vers 12 heißt es, dass Philippus hinging und Männer taufte. Und dann ein paar Verse später in Apostelgeschichte 8, Vers 14 heißt es, als die Apostel gehört hatten, dass die in Samarien getauft wurden, sind sie hingereist nach Samarien. Das war eine Tagesreise oder zwei Tagesreisen, sind hingelaufen. Warum? Weil sie gehört haben, dass sie getauft wurden, aber noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Musst du unbedingt mal lesen. In Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 15 heißt es, als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren alleine getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Du musst dir mal vorstellen, Philippus ist dort, der bekehrt die, der predigt zu denen, die geben ihr Leben Jesus und dann hören die Apostel in Jerusalem, das war einige Tagesreisen entfernt, dass sie noch nicht mit dem Heiligen Geist waren. Und die haben nicht gesagt, ah ja gut, Hauptsache die sind im Wasser getauft. Die haben nicht gesagt, die sind ja Christen. Die haben gesagt, weißt du was, wir wandern jetzt mal 70 Kilometer zu Fuß, weil es nicht reicht, dass sie im Wasser getauft sind, sie brauchen die Taufe im Heiligen Geist. Das ist Apostelgeschichte 8. Jetzt wird es noch interessanter. Wer braucht eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Menschen, die Gott persönlich begegnet sind. Wenn du die Geschichte liest, wie Paulus sich bekehrt, ist es sehr, sehr interessant. Paulus ist in Apostelgeschichte 9 noch nicht gläubig. Er ist Saulus, der die Kirche verfolgt. Und du kennst die Geschichte wahrscheinlich. Saulus ist unterwegs auf dem Pferd oder Esel und ihm begegnet Jesus, der Auferstandene. Paulus fällt von seinem Pferd, er ist erblindet und Jesus spricht zu ihm, hey, warum verfolgst du mich? Paulus wird in die Stadt geführt nach Damaskus. Und ich glaube, Paulus hat verstanden, ich muss an Jesus Christus glauben. Er ist Jesus selbst begegnet. Jetzt heißt es aber interessanterweise in Apostelgeschichte 9, Vers 17, Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte Paulus die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Hey, wir könnten doch denken, Alter, Paulus ist selber Jesus begegnet, der muss doch sowas von erfüllt sein. Paulus war nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, selbst als er Jesus begegnet ist. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen. Maria, die Mutter Jesu selbst, heißt es in Lukas 1, Vers 35. Da sagt der Engel zu ihr kurz vor der Geburt, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Weißt du, was das Interessante ist? Maria, die Mutter Jesu, ist selbst im Raum an Pfingsten und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. In der Apostelgeschichte heißt es, dass die Jünger beisammen kamen und die Mutter Jesu dabei war. Die, die doch Jesus selbst geboren hat, die doch Jesus selbst begegnet ist, sie ist an Pfingsten dabei und wird noch einmal im Heiligen Geist getauft, im Heiligen Geist erfüllt. Und das ist die vierte Menschengruppe. Die Apostelgeschichte sagt uns, dass alle erfüllt wurden, die schon mal erfüllt wurden. Wusstest du das? Geistestaufe ist nichts, was einmal in deinem Leben passiert. In Apostelgeschichte 4 ist es so, dass die Apostel, die an Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, verfolgt werden. Denen wird gesagt, ihr dürft auf keinen Fall mehr im Namen Jesu predigen. Und die haben richtig Angst bekommen. Und in Apostelgeschichte 4 heißt es dann, dass sie sich versammelt haben mit ihrer gesamten Gemeinde. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 31, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da sind Petrus dabei, da sind Johannes dabei, da sind die Jünger Jesu selbst dabei, selbst seine Brüder Jakobus, die alles erlebt haben, die an Pfingsten erfüllt wurden. Zwei Kapitel später, erleben sie nochmal die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, sie verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Hey, sie waren erfüllt. Sie sind auf Mission gegangen. Sie wurden eingeschüchtert. Ihnen wurde gedroht. Angst hat ihr Leben erfüllt. Und weißt du, Gott sagt, hey, deine Kammern, sie waren voll. Aber Angst hat deine Kammern, deine Herzenskammern erfüllt. Du brauchst eine neue Fülle im Heiligen Geist. Vom Geist erfüllt heißt, der Heilige Geist will deine Kammern immer wieder neu erfüllen. Hey, du kannst 10 Jahre mit Jesus unterwegs sein, 2 Jahre mit Jesus sein oder 30 Jahre mit Jesus unterwegs sein. Er will dich erfüllen, damit du neuen Mut bekommst, von ihm zu erzählen. Ob in deiner Schule oder im Seniorenkreis. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe mir zum Anfang meines Studiums einen Laptop gekauft. Und mein Laptop war sehr günstig und sehr schlecht. Also dachte ich mir, ich bin klug, ich kaufe mir eine zweite Festplatte, für alle jungen Leute, die kennen das, eine SSD-Festplatte. Und ich baue diese SSD-Festplatte in mein Laufwerk ein. Dann habe ich zwei Festplatten im Computer und der ist doppelt so schnell. Clever. Ich konnte das natürlich selber nicht machen, weil ich keine Ahnung von Computern habe. Aber was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich die SSD-Platte in mein Laufwerk gepackt und sie war im PC, aber sie war nicht angeschlossen. Für ganze anderthalb Jahre. Also ich bin immer rumgelaufen, hatte zwei Festplatten im Computer, aber habe nur eine benutzt, weil die andere nicht angeschlossen war. Weißt du was, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so rumlaufen als Christen. Du hast den Heiligen Geist in dir, du hast das Potenzial in dir, doppelt so schnell, doppelt so starken Antrieb zu haben, aber du bist nicht verbunden. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben nicht freigeschaltet, weil du nicht erfüllt bist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du hast die SSD in dir, du hast den Unterpfand, das Angeld, den hast du in dir, das Siegel, aber du bist nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe früher, als Jugendlicher habe ich meine erste Predigt mal über die Kraft des Heiligen Geistes gehalten, da habe ich gesagt, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, als wären wir alle Lamborghinis und wir fahren die ganze Zeit in der 30er-Zone. Du hast das Potenzial in dir, über 300 km auf der Autobahn zu fahren und du fährst in der 30er-Zone, weil du nicht in der Kraft des Heiligen Geistes lebst und ich genauso. Und möchte ich ermutigen, hey, leb doch das aus, was Gott an Potenzial in dein Leben gelegt hat. Hast du Gottes Geist bisher nur als Unterpfand erlebt oder wurdest du schon mit ihm erfüllt? Das Worship-Team darf gerne nach vorne kommen. Und ich würde gerne zum Abschluss noch, bevor wir gleich für euch beten, noch eine Frage klären, während das Musikteam schon mal im Hintergrund spielt. Wie weiß ich denn, dass ich vom Heiligen Geist erfüllt bin? Weil es ist natürlich großartig, so eine Botschaft zu hören und du sitzt die ganze Zeit hier und denkst dir, aber wie weiß ich denn jetzt, dass ich im Heiligen Geist getauft bin? Und ich glaube, die Apostelgeschichte gibt uns zwei ganz, ganz klare Zeichen, an denen du erkennen kannst, ob du im Heiligen Geist erfüllt bist. Und die erste Sache, über die habe ich schon gesprochen, ist erstens Mut und Kraft. Die Jünger selbst, Johannes und Petrus, die waren im Heiligen Geist erfüllt, die haben aber wieder Angst bekommen. Dann wurden sie nochmal erfüllt. Und was heißt es in Apostelgeschichte 4,31? Sie wurden mit Mut und Kühnheit erfüllt. Und meine ganz simple Frage ist, erlebst du, dass Gottes Mut, Kühnheit und Kraft in deinem Leben ist? Und ich weiß, dass es eine schwierige Antwort sein kann. Weil natürlich haben wir alle ab und zu Angst. Aber weißt du, ich will dich mal ermutigen. Nochmal, ob du 15 bist oder 85, du kannst in Mut und Kühnheit deinen Glauben leben. Das ist ein Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wenn du sagst, hey, ich war es mal. Ich war mal mutig, aber ganz ehrlich, der Alltag, der hat mich so müde werden lassen. Hey, dann Apostelgeschichte 4. Komm nochmal zum Herrn. Komm mit anderen zusammen und bete Gott an und sag Gott, ich brauche deine Kraft. Und das Zweite, wovon die Apostelgeschichte immer spricht, sie spricht immer davon, dass dann, wenn der Heilige Geist kam, auch geistliche Gaben verteilt wurden. Viele beteten in neuen Sprachen. Nicht alle, aber viele beteten in neuen Sprachen. Ich glaube, Gott will dir die geistliche Gabe des Sprachengebets schenken. Ich glaube, der Geist Gottes will dir Werkzeuge, Gaben in die Hand geben. Wozu? Geistesgaben sind nie dazu da, damit du damit rumspielst. Sie sind immer dazu da, damit du damit das Reich Gottes baust, die Kirche Jesu aufbaust, andere Menschen aufbaust. Kein Floßchrist, sondern ein Segelbootchrist. Der Heilige Geist will deinem Dienst die notwendigen Gaben geben, damit du ihn in Vollmacht tun kannst. Meine Frage ist, hast du schon geistliche Gaben? Paulus sagt, wie du sie bekommst, kennst du vielleicht? Streb danach. Geistliche Gaben sind nichts, was dir im Schlaf zufällt. Es ist etwas, wonach du strebst, wonach du dich ausstreckst und sagst, Herr, ich brauche deine Gaben. Und Gott will sie dir schenken. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. In der Bibel heißt es immer wieder, dass Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, als ihnen Hände aufgelegt wurden. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen dir die Hände auflegen, wenn du das willst. Mir geht es nicht darum, dass du nur ein schönes Gefühl hast. Mir geht es einfach darum, dass du dich ausstreckst und sagst, Gott, erfüll mich mit deiner Kraft, mit deinem Mut, mit deinen Gaben. Erfüll mich, taufe mich neu im Heiligen Geist. Und ich möchte noch einmal sagen, die Einladung gilt an dich, wenn du es noch nie erlebt hast und wenn du es schon mal erlebt hast und du sagst, ich brauch's neu. Dann darfst du gerne nach vorne kommen. Und zwar jetzt.